Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Herzlich willkommen zur Doppelspitze. Heute haben wir einen prominenten Gast, nämlich Matthias Neth, den Präsidenten des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg. Herzlich willkommen.
Grüß Gott, Herr Winkowski. Schön, dass ich da sein darf.
Es freut uns sehr, dass Sie bei uns sind. Sie sind ja sozusagen der Hüter aller Kreissparkassen hier im Lande. Ein spannender Job, den Sie da haben, oder?
Absolut. Wir haben 50 Sparkassen in Baden-Württemberg. Wir haben viele Verbundunternehmen, großes Spektrum. Und am Ende des Tages sind wir für unsere Kunden da. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die Hälfte der Menschen in Baden-Württemberg sind unsere Kunden. Die Hälfte der Mittelständler kriegen ihre Finanzierung über uns. Und das gibt eine unglaubliche Bedeutung und unglaublich viel Aufgabe und viel Abwechslung.
Ich kann mich noch gut erinnern, ich bin ja im schönen Herrenberg im Teilort Oberjesing aufgewachsen und da gab es eine Volksbank und eine Kreissparkasse. Ich war immer Kreissparkassler, habe das Knacksheft gelesen. Na, also man lebt ja auch mit der Kreissparkasse, wächst auf und am Weltspartag ist man hingegangen, hat das Ersparte eingeworfen. Das sind ja auch Traditionen, die wir haben hier im Land.
Ja, Sie beschreiben da ganz viel von dem, wie wir auch in der Sozialisierung das erlebt haben. Ich habe auch das Knacksheft kennengelernt. Und inzwischen ist natürlich die Welt auch eine andere geworden, aber unsere Idee, nah bei den Menschen, nah bei unseren Kunden, in der Fläche und vor allem kommunal verankert. Die Idee ist das, was Sie gerade beschreiben mit Ihrem Erleben, ist unser Anspruch und so leben wir es bis heute.
Sie waren ja auch Landrat im Hohenlohe-Kreis, also Sie haben ja die kommunale Seite erlebt. Wie wichtig sind denn die Kreissparkassen eben auch als kommunaler Finanzierer für Landkreise, für Kommunen?
Also die kommunale Ebene und die Sparkassen sind ja nicht nur in ihrer Trägerschaft eng verwoben, sondern wir leben ja als Sparkassen in Baden-Württemberg für die Kommunen in diesem Land auch diese Aufgabe, dass wir die Finanzierung sicherstellen. Und das funktioniert hervorragend. Und wir haben natürlich durch die regelhafte Personenidentität, dass wir ja in den Verwaltungsräten immer Kommunale an der Spitze haben, auch eine enge Verflechtung. Und das führt eben dazu, dass die Wege sehr eng sind. Und es dient nicht nur bei reinen Finanzierungsfragen, sondern natürlich auch bei den Fragen, die wir auch als Auftrag haben, nämlich dass wir eine Gemeinwohlorientierung haben. Und in den Kommunen ist die Realität, die Kommunen ist der Ort, wo die Welt eben für die Bürgerinnen und Bürger auch ganz konkret wird. Und ich sage meinen kommunalen Kollegen immer, das sind eure Bürgerinnen und Bürger, sind unsere Kundinnen und Kunden, das sind die gleichen Menschen und wir haben eine gemeinsame Verantwortung, dass wir die Zukunft gestalten.
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Jetzt haben Sie ja ganz nah den Puls am Geschehen. Sie wissen, wie es den Kommunen geht. Denen geht es gerade nicht gut. Können Sie aus Ihrer Sicht beschreiben, woran merken Sie das oder wie ist denn die Lage der Kommunen, wenn Sie als Finanzierer sozusagen in der zweiten Reihe stehen?
Also man kann es im Zahlenwerk sehr leicht ablesen. Wir haben in den Jahreszahlen des letzten Jahres erlebt, wie die Einlagen der Kommunen weniger geworden sind, signifikant weniger geworden sind, dafür die Kredite, die die Kommunen bei den Sparkassen aufnehmen, signifikant gestiegen sind. Mhm. Übrigens die einzige Kundengruppe, wo das sich so signifikant verändert hat, sowohl bei Privatkunden so stark nicht, und bei Unternehmenskunden auch nicht. Das heißt, wir spüren, dass die Kommunen das, was sie eben in den besseren Wirtschaftsjahren in den letzten Jahren auch geschaffen haben, reduzieren müssen. Und wir spüren, wie der Druck auf sie steigt. Und das führt am Ende des Tages natürlich dazu, dass sich da viel verschiebt. Das heißt, das darf man im Zahlenwerk ablesen können. Was wir aber auch spüren ist, da wir im engen Austausch mit unseren Kommunen sind, die Trägerstruktur ist kommunal, wir haben zwei kommunale Arbeitsgemeinschaften, wir haben einen engen Austausch mit den Landesverbänden, dann wissen wir natürlich, welche Herausforderungen Kommunen vor sich haben. Das heißt, diese Frage Mittelabflüsse ist eine Momentaufnahme. Der Auftrag, der für die Kommunen besteht, in vielen Dingen jetzt auch zu investieren, der ist ja noch gar nicht abgebildet. Und auch da sind wir an der Seite der Kommunen, wenn es darum geht, jetzt die ganz normalen Investitionen zu tätigen, die die Kommunen vor sich haben, auch aus den Berliner Geldern Dinge abzuarbeiten, aber auch bei den großen Themen wie Energiewende vor Ort, auch da sind wir der Partner. Das machen wir auch mit großer Überzeugung, glaube ich auch sehr erfolgreich und immer an der Seite unserer kommunalen Träger.
Sie haben ja sozusagen die Gesamtübersicht über das Land. Wo sind denn die Schwierigkeiten am größten? Sind es jetzt Kommunen wie Sindelfingen, die eben stark von Automobil gelebt haben, jetzt plötzlich keine Gewerbesteuer zahlen haben? Sind es eher ländliche oder auch Friedrichshafen? Baden-Baden sind ja unsere Problemkommunen, die gerade richtig darben. Oder wo klemmt es denn am meisten?
Also ich glaube, wir haben bei der kommunalen Ebene in Wirklichkeit verschiedenste Herausforderungen. Und die erste Herausforderung haben Sie angesprochen, dass wir in der Wirtschaftslage in Baden-Württemberg ja keinen Strukturwandel, sondern einen totalen Strukturbruch erleben. Vor allem da, wo das Thema Automobil und auch andere Branchen am anfälligsten sind, Zulieferbranchen. Die eigentliche Problematik der kommunalen Ebene ist doch aber eine Aufgabenverschiebung. Es wurde in den letzten Jahren, auch in haushaltlich starken Jahren, ein immer stärkerer Aufbau an kommunaler Aufgabe geschaffen und die Finanzierung konnte dem nicht Schritt halten. Und es ging eben in Jahren, in denen die Wirtschaft völlig floriert hat, ganz ordentlich. Aber in Wirklichkeit ist es so strukturelle falsche Finanzierung, strukturelle Unterfinanzierung das Problem. Da können einige gute Jahre nicht hinwegtäuschen. Und jetzt sind wir eben in wirtschaftlich schwierigeren Jahren. Für manche Gemeinden normale Jahre, ist ja nicht überall ein völliger Einbruch. Und da wird eben deutlich, dass die Verschiebung, die strukturelle Unterfinanzierung nicht funktioniert. Sei es im sozialen Bereich, sei es im Bereich Krankenhausfinanzierung, wo wir vor allem bei den Kreissparkassen unterwegs sind, also weil die Kreise ja regelhaft Träger von Krankenhäusern sind. Wir erleben es aber auch in den ganzen Sparkassen, wenn es um die Frage geht, wie sind auf Dauer die Zukunftsinvestitionen zu schultern. Wir haben hohe Ansprüche an dieses Land. Wir haben hohe Ansprüche, was Infrastruktur angeht. Und ich glaube, wir müssen über die Frage reden, wie gelingt es uns auch wieder, eine auskömmliche Finanzierung hinzubekommen. Das war eben in den letzten Jahren eine schwierige Gemengelage, wenn vor allem in Berlin immer neue Leistungsgesetze geschaffen wurden, die in der kommunalen Ebene umgesetzt werden mussten und dann eben auch finanziert werden mussten. Mit der Geschwindigkeit der Ausgabensituation können die Kommunen nicht Schritt halten. Und das ist eigentlich ein Problem, das wir sehen und das braucht ein Umsteuern.
Sie sehen ja auch eine neue Situation, dass die Zinsen wieder steigen. Macht das auch Finanzierungen schwieriger oder Investitionen?
Zinsen sind in den letzten Jahren gestiegen, sind aber noch weit weg von Zinsniveaus, die man auch in den vergangenen Jahrzehnten gekannt hat. Wir kommen aus einer Nullzinsphase, die ist aber eine Atypik. Und natürlich war es so, vor allem auch für unsere Kommunen, dass sie gewohnt waren, der Kommunalkredit liegt bei 0, irgendwas, 1, irgendwas. Das ist aber nie die normale Zinssituation gewesen. Wir sind jetzt immer noch historisch immer noch bei vergleichsweise niedrigen Zinsen. Wir kommen ja vielleicht nachher auch zum Thema Wohnbaufinanzierung. Natürlich ist der Zins gestiegen, aber ist bei weitem nicht auf den Niveaus, die wir kennen in diesem Land. Deshalb glaube ich, ja, der Zins hat eine Auswirkung. Aber die eigentliche Auswirkung ist auf der kommunalen Ebene das Thema Sozialkosten, Leistungsfragestellungen und natürlich auch Preissteigerungen bei allen Investitionen. Das haben wir in den letzten Jahren genauso erlebt. Deshalb, der Zins ist da, aber er ist dieses entscheidende Momentum.
Sie sagen es ja, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen dran gewöhnen, nicht alle Leistungen, die wir im Sozialstaat vielleicht gerne hätten oder vielleicht auch manchen Auswuchs wieder zurückzuschneiden, ist halt immer nur schwieriger, von dem Besitzstand runterzukommen, ne, den man hat.
Ja klar, da muss ich aus meiner eigenen kommunalen Erfahrung, Sie haben es ja gesagt, 11 Jahre Landrat im Hohenlohekreis sagen, natürlich gibt es keine soziale Leistung, wo man sagen würde, die ist völlig unsinnig. Viele soziale Leistungen, die wir in den vergangenen Jahren miteinander als Gesellschaft auch aufgebaut haben, dienen natürlich aber einem Zweck, ich sage mal individuelle Schicksale, ganz besonders auch einzeln zu bearbeiten und individuelle Härten auszugleichen. Das kann der Sozialstaat regelhaft aber nicht leisten auf Dauer, sondern es geht immer darum, eben einen sozialen Ausgleich zu schaffen. Und wir werden über die Frage reden müssen, wie steuern wir das wieder um? Wie schaffen wir diesen sozialen Ausgleich? Wie vermeiden wir natürlich, soweit es geht, individuelle Härten, aber es wird nicht mehr möglich sein, das auf Dauer zu halten. Es hat aber nicht nur ein Finanzierungsthema, es ist auch ein Demografiethema in dieser Gesellschaft. Wir wissen ja, was auch demografisch vor uns steht. Und diese Diskussion müssen wir als Gesellschaft führen. Und es hat nichts damit zu tun, brauche ich kurz mal ein Kürzungspaket, brauche ich kurz mal eine Veränderung in Paragraph XY, sondern es ist eine Grundsatzdebatte. Was können wir uns auf Dauer als Sozialstaat leisten? Zumal wir ja spüren, dass andere Herausforderungen, also Infrastrukturthemen, aber auch, wir wissen das ja spätestens seit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, Verteidigung, das sind ja Themen, die in den vergangenen Jahrzehnten immer weniger wichtig wurden. Und wir werden den Spielraum für die sozialen Leistungen so auf Dauer einfach nicht haben.
Jetzt waren Sie ja im Mai Schauplatz, also nicht Sie, aber die Sparkassenakademie des Landes, der Koalitionsverhandlung von Grün und Schwarz. Da standen Sie ja noch mehr im Mittelpunkt als sonst. Wie haben Sie das denn erlebt? Wie war das dann so?
Also zum einen haben wir uns sehr gefreut und geehrt gefühlt, dass die beiden Koalitionspartner, die Sparkassenakademie, also unsere gute Stube der S-Finanzgruppe in Baden-Württemberg, als Verhandlungsort ausgewählt haben. Ich habe darin schon auch eine gewisse Symbolik gesehen, weil diese Akademie für beides steht. Sie steht für unser Grundverständnis, für Stabilität, für Verankerung, für Kommunales, für Heimat. Es steht aber eben auch für Wissensdurst, für Hunger, für den Blick nach vorne, für Zukunftsgewandtheit, für junge Menschen, für Dynamik. Das hat mir sehr gefallen, dass wir diesen Ort zur Verfügung stellen durften. Ich habe da eine sehr gute Atmosphäre wahrgenommen. Wir haben natürlich immer gesagt, dass der Geist der S-Finanzgruppe, die dieser Koalition auch hilft. Aber in den Gesprächen, die ich hatte, und ich habe jede Verhandlungsgruppe auch persönlich begrüßen dürfen, hatte ich schon auch die Wahrnehmung, diese Idee der Reformkoalition, so ist es ja betitelt in dieser Koalition, der war bei den Verhandlern auch zu spüren. Also ich denke schon, dass man sich in der Frage, was braucht dieses Land, sehr klar war. Ich glaube auch, über die Inhalte können wir gerne reden, dass da viel Kluges, viel Gutes drinsteckt. Und ich hatte auch die Wahrnehmung, dass man unter sehr Disziplin in diese Verhandlungen gegangen ist. Wir hatten schon ein gutes Gefühl. Und nochmal, wenn am Ende des Tages die Koalitionäre rausgegangen sind mit dem Gefühl, in dieser Akademie kann man Zukunft gut gestalten, dann hat es den Zweck auch erfüllt.
Wie war das denn, wie man sich das vorstellen? Sind da Verhandler dann auch mal auf den Flur gegangen? Gab es nochmal erregte Debatten? Hat Herr Özdemir auch einmal sozusagen eine Denkpause gebraucht? Oder was haben Sie da erlebt?
Also als Gastgeber nimmt man wahr und schweigt, Herr Winkowski. Das gehört zum guten Ton und zum Miteinander zu. Aber es war natürlich schon so, dass es ja verschiedene Verhandlungs- und Arbeitsgruppen gab. Es gab auch die Spitzengruppe. Und ich kann Ihnen sagen, viele Themen wurde am Ende dann gerungen. Also es ist nicht so, dass es nur ein Abarbeiten von einzelnen Textbausteinen ist, sondern am Ende war es wirklich ein Ringen und wir haben das gerne begleitet und wir haben, glaube ich, einen Rahmen geboten, wo alles möglich war. Wo möglich war, dass man intensive Facharbeit leistet, aber eben auch politisch um den guten Weg für Baden-Württemberg ringt. Und am Ende ist das, denke ich, schon auch das Ergebnis, das man sieht. Und ich glaube auch, dass in dieser Zeit, dieser Koalitionsverhandlungen etwas gewachsen ist, was auch beide ja öffentlich erklärt haben, nämlich auch Atmosphäre zwischen den Partnern. Man hat viele Jahre davor schon gut zusammengearbeitet und jetzt muss man eben auch neu gut zusammenarbeiten.
Und am Ende in der Sparkassenakademie bei Ihnen ist dann sozusagen auch verkündet worden, hier Koalitionsvertrag, der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir und sein designierter Vize Manuel Hagel haben dort ja dann auch die Hände geschüttelt. Also war ja auch ein symbolischer Ort, hier soll es jetzt losgehen und es soll eben nicht nur losgehen, es soll eine Aufbruchstimmung herrschen. Was ist denn Ihr Eindruck der ersten Wochen? Es ist ja ein Effizienzgesetz angekündigt, das Vorschriften abschaffen soll. Herr Palmer wird Bürokratiebeauftragter oder Antibürokratiebeauftragter. Geht das in die richtige Richtung, was Grün-Schwarz da gemacht hat in den ersten Wochen?
Die Themen sind richtig gesetzt. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube auch, die Atmosphäre stimmt. Ich habe ein gutes Gefühl. Warum? Weil man eben einen großen Konsens in dieser Koalition erzielt hat, was ist jetzt prioritär? Das sind eben die Themen, wie bekommen wir wieder eine Wettbewerbsfähigkeit in diesem Land nach vorne? Wenn man die einzelnen Akzente dieses Koalitionsvertrags durchdekliniert, dann ist es schon ein sehr hohes Bewusstsein dessen, was dieses Land braucht. Und wenn wir gerade über die Frage Entbürokratisierung sprechen, dann ist es ja kein Selbstläufer. Es ist ja nicht so, dass die Normen vom Himmel gefallen sind, sondern es gab immer irgendjemand, der diese Norm, diese Regel per se für richtig betrachtet hat. Ich bin selbst Jurist. Wenn Sie Gesetzgebung anschauen, braucht jedes Gesetz durchaus eine Begründung. Das Problem ist nur aus dem Dickicht und aus der Fragestellung, wie behandeln wir dieses Dickicht, ist einfach unglaublich schwierige Herangehensweise geworden. Wir waren in der letzten Legislatur als S-Finanzgruppe Teil der Entlastungsallianz. Und da haben wir einzelne Bausteine gesucht. Und dann merken Sie natürlich, wie eng verwoben alles ist. Und deshalb finde ich Herangehensweisen, insbesondere das Thema, wie gehen wir Berichtspflichten um, auch die Frage mit Genehmigungsfiktionen, das finde ich den richtigen Weg, weil es eben nicht nur im Einzelfall zeigt, da ist die Norm eben weg, sondern möglicherweise auch in eine Verwaltung hinein zeigt, da gibt es eine andere Idee, einen anderen Sinn. Deshalb ist diese Priorisierung für mich richtig. Und auch die sonstigen Prioritäten, die im Koalitionsvertrag stehen, beispielsweise das letzte Kita-Jahr oder Kindergartenjahr als Pflicht und das dafür aber gebührenfrei, finde ich aus vielen Aspekten völlig richtig. Am Ende des Tages muss diese Regierung natürlich aber auch die Finanzierung sehen. Und das wird nächsten Jahr die Herausforderung, weil wir haben über die Kommunen gesprochen. Auch das Land hat seine Herausforderungen, eine finanzielle Ebene vor sich. Sie haben ja mit Minister Bayer, also dieses Format, auch schon Austausch gehabt. Ich glaube, dass in den Koalitionsvertrag vieles richtig eingelegt ist. Wir brauchen eben auch das Wachstum in diesem Land, um wieder nach vorne zu kommen. Und am Ende habe ich aber einen guten Eindruck von dem, was dieser Koalitionsvertrag beinhaltet. Und ich habe auch einen guten Eindruck von dem, wie die Koalition jetzt gestartet ist.
Glauben Sie, dass Boris Palmer hier nochmal Schub gibt oder ist es jetzt mehr ein PR-Coup?
Also ich glaube, dass Herr Palmer ein unglaubliches Talent darin hat, diese Probleme zu identifizieren und dann eben auch zu pointieren. Wenn ich es richtig verstanden habe, das sind wir alle noch ein bisschen am Rätseln, wie das dann nachher ist, wird er keinen großen Apparat wohl haben. Und das heißt, die spannende Frage für mich wird sein, wie setzt er dann seine Problemkritik oder wie setzt er diese Problemidentifizierung dann nachher auch in Realität um? Ich erlebe ihn aber so, dass er sehr wohl in der Lage ist, die Dinge dann auch so auf den Punkt zu bringen, dass jeder sagt, naja, das ist ein Aufreger. Und da gibt es ja verschiedene Dinge. Ich habe vor kurzem gelesen, er hat ja auch Dinge im Format von Markus Lanz einmal pointiert, das braucht den Lanz also nicht mehr, können wir es selber machen.
Genau.
Hoffen wir mal, dass daraus Gutes wird. Und am Ende des Tages geht es natürlich immer um die Frage, wie setzt Landesverwaltung das nachher auch um? Und auch da gilt natürlich diese Idee, es gibt einen neuen Ton. Es gibt den Ton, wir wollen von diesem Regelwerk wegkommen. Und das Entscheidende ist, und das zählt sich durch Regelwerk hier im Land, das zieht sich auch für Regelwerk für die Sparkassen. Wir brauchen eine Angemessenheit, brauchen Proportionalität. Nicht jede Regel ist per se ja schlecht. Wir brauchen immer die Frage, ist es angemessen für diesen Regelungszweck, ist angemessen für den Sachverhalt. Und da ist meine Wahrnehmung, dass beide diese Regierung tragenden Parteien, die aus ganz unterschiedlichen Denkschulen kommen, auch ganz unterschiedlichen Blick auf Regelwerk haben, auch möglicherweise einen anderen Blick auf die Frage haben, was ist zu regeln und was ist nicht zu regeln, dann guten Weg zueinander gefunden haben. Und wenn es dem Herrn Palmer gelingt, durch das Hervorheben einzelner Beispiele auch die Absurdität mancher Regeln hervorzuheben, dann bin ich ganz optimistisch. Spannenderweise werde ich, bin ja in vielen bundesweiten Gremien auch unterwegs, auf genau diese Frage angesprochen worden, wie man das insbesondere auch die Genehmigungsfiktion nach Landesrecht, das hat schon auch über Landesgrenzen hinaus eine Wirkung erzielt. Meine Wahrnehmung ist, die meinen das wirklich ernst und wir begleiten das, als wir sind ja ein Wirtschaftsverband, wir begleiten das auch mit großer Überzeugung.
Sie haben es ja selbst angesprochen, das Land selbst hat Geldnöte. Es wird jetzt die Konjunkturkomponente der Schuldenbremse gezogen, was ja heißt, ich darf in ganz schlechten Zeiten Kredite aufnehmen, muss sie aber auch dann zurückzahlen, wenn es wieder besser läuft. Es gäbe ja noch eine Strukturkomponente, wo man sagt, ja, wir haben eine strukturelle Krise, da könnte man noch mehr, das will Grün-Schwarz noch nicht. Was sagen Sie als Banker, was ist der richtige Weg jetzt auch in dieser Krise? Ein bisschen gegenhalten mit Investitionen oder muss man auch hier jetzt haushaltspolitisch solide bleiben?
Also das hat ja eine längere Erzählgeschichte. Sie dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja auch der Bundestagswahl auf Bundesebene die gleiche Diskussion gehabt. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn die öffentliche Hand in der Krise investiert. Aber es muss Investition sein. Es darf nicht irgendwie so laufen, dass man durch neue Schuldenaufnahmen die Investitionen, die sowieso im Haushalt geplant waren, irgendwie abarbeitet und am Ende des Tages konsumtiv viel verbraucht. Wir brauchen Investitionen in die Zukunftsthemen, die für die Landespolitik auch zuständig ist. Und das ist natürlich für Bildungsbereich, Schule, Hochschulen, Universitäten. Das sind natürlich auch die Bereiche der inneren Sicherheit. Und dann finde ich es richtig, wenn Landespolitik sagt, jetzt müssen wir das angehen. Schauen Sie, ich war in meiner Landratszeit immer mit dem Verkehrsminister immer im Austausch, wie gut müssen Landesstraßen sein. Und das sind eben auch Investitionen, die wir auf Dauer brauchen. Und wenn wir einen Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg so stabil in die Zukunft führen wollten, dass eben auch neue Technologien, neue Branchen in Baden-Württemberg eine Zukunft sehen, da muss das stimmen, muss funktionieren. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, wenn die öffentliche Hand sagt, wir investieren jetzt in Krisenzeiten mehr, weil es eben die Investitionen von heute sind, die das Wachstum von morgen dann auch zeigen können. Am Ende des Tages gilt aber auch, und das ist ja die systematische Schuldenbremse, ich kann es nicht unbegrenzt, ich muss irgendwann zurückzahlen. Das Sondervermögen des Bundes, muss man natürlich auch sagen, hat Baden-Württemberg eine kluge Entscheidung getroffen, nämlich sehr viel in die Kommunen zu geben. Warum? Weil die Kommunen, die sind die Investitionen sehr schnell umsetzen können. Es wäre immer noch mehr für die Kommunen gegangen, das wissen alle. Aber klar ist, es muss eine gerechte Verteilung zwischen Land und kommunaler Ebene sein. Und ich hoffe, dass wir die Wachstumsimpulse daraus sehen.
Jetzt gucken Sie ja auch auf die Wirtschaft, ne? Also wir finanzieren ja auch einen erheblichen Teil unseres Mittelstandes, der auch unser Rückgrat unserer Wirtschaft ist. Wie ist denn die Situation dort? Natürlich sehen wir, die Großen bauen ab, verlagern auch ins Ausland, das können die Kleinen nicht so. Haben wir da schon wirklich krisenhafte Situationen oder ist es bei manchen Mittelständlern noch einigermaßen stabil?
Also was ich schon wahrnehme, wenn ich mit den Unternehmern und unsere Partner sind natürlich die Unternehmen des Mittelstands. Durch unsere Rolle bei unserer Landesbank haben wir ja auch den Blick in die großen Unternehmen hinein. Was ich aber schon vor allem vom Mittelstand rückgemeldet bekomme, ist eine gewisse Verunsicherung. Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Wenn man jetzt über mehrere Jahre Nullwachstum hatte und in Baden-Württemberg immer die letzten Jahre unter dem Bundesschnitt geblieben ist, was wir gar nicht kennen, wir waren eigentlich immer über dem Bundesschnitt, dann sorgt das natürlich auch für eine Verunsicherung bei den Unternehmen. Es ist schon so die Frage, wohin geht denn das alles? Und diese Verunsicherung, die sehen wir auch in unseren Zahlenwerken in den Sparkassen, dass wir sehr wohl durchaus Unternehmenskredite etwa eine Steigerung drin haben. Aber was wird mit dem Geld gemacht? Da wird möglicherweise zu wenig in auch große Investitionen gesetzt, sondern viele Haltungsinvestitionen. Und das müssen wir eben durchbrechen in diesem Land. Wir müssen wieder zeigen, jawohl, dieses Land hat eine Aufbruchsstimmung nach vorne. Wir brauchen diese Investitionen hier in diesem Bundesland, wir brauchen Investitionen in Baden-Württemberg. Natürlich haben wir viele Branchen, die sehr zukunftsfähig und sehr zukunftssicher sind. Vor allem diesen Branchen müssen wir sagen, jawohl, das ist nicht alles hier nur schwarz. Wir brauchen einen Optimismus, brauchen einen Weg nach vorne. Dass es natürlich Branchen gibt, die nicht im Strukturwandel, sondern im Strukturbruch sich befinden, das ist auch klar. Das ist natürlich vor allem das Thema Automobil und die Thematik der Zulieferer. Da erzähle ich keine großen Geheimnisse, weil wir das eben spüren. Wir lesen es in den Zeitungen jeden Tag. Wir lesen hier eine große Verunsicherung. Das ist natürlich vor allem im Mittelstand bei der Zulieferbranche die Folge. Also wenn die großen Hersteller jetzt über die Frage nachdenken, welche Auslastung ihrer Fabriken haben sie in Zukunft, dann bleibt uns ja nichts. Also dass der Mittelstand sich auch überlegt, was heißt das denn für mich? Und in diesen Branchen sehe ich in der Tat eine hochalarmierte Stimmung. Aber insgesamt glaube ich, wir müssen uns überlegen, was macht dieses Land stark? Ich habe in anderen Zusammenhang davon gesprochen, dass wir ein Musterländer 2.0 wieder brauchen. Wir brauchen das, was uns stark macht. Innovation, Schaffensgeist, Leidenschaft für die Arbeit, aber auch eine Leistungsbereitschaft brauchen wir in diesem Land. Unsere Rahmenbedingungen sind gut. Anders als andere Länder haben wir in der ganzen Fläche des Landes, auch in vermeintlich ländlichen Landkreisen, Weltmarktführer. Wir haben diese Struktur, die uns einzigartig macht. Wir haben gute Universitäten, Hochschulen. Wir haben Rahmenbedingungen, die das möglich machen können, aber müssen in diesen Schaffensgeist wieder hineinkommen.
Sie sind ja ein Nachfolger von Peter Schneider, ne, der ja auch viele Jahre lang gearbeitet hat, hier sozusagen ein bisschen gut vernetzt war. Manche sagen auch wirklich im Land hier vieles bewirkt hat. Wie sind Sie es denn damals angegangen, als Sie in seine Fußstapfen getreten sind? Sie haben ja Ihren eigenen Stil. Was würden Sie sagen, was machen Sie anders als Ihr Nachfolger?
Also Herr Binkowski, wenn man ehrlich ist, müssen Sie es mein Umfeld fragen, also an einer Selbstwahrnehmung. Aber die Rolle des Präsidenten des Sparkassenverbands steht in einer langen Linie. Heinrich Hasis hat vor 25 Jahren, wir feiern dieses Jahr 25-jährige Jubiläum, in der Fusion der Verbände Baden und Württemberg die Grundsteine dafür gelegt, dass wir als S-Finanzgruppe in Baden-Württemberg so erfolgreich auch in die Zukunft gehen können. Und dieses Erbe hat Peter Schneider weiterentwickelt, nach vorne gebracht, in vielen Krisen auch weitergestaltet. Und meine Rolle als auch die nächste Generation wird es sein, dieses Geschäftsmodell, diesen öffentlichen Auftrag auch in die Zukunft zu übersetzen. In einer immer digitaleren Welt mit völlig neuen Herausforderungen auch aus dem Markt heraus, mit ganz anderen Voraussetzungen, die wir bei unserer Kundschaft, wir haben ja über Mittelstand gerade gesprochen, auch feststellen, ist es meine Aufgabe zu interpretieren, was heißt denn öffentlicher Zweck? Was heißt denn all das, was wir leisten sollen? Und das ist sicherlich mein Auftrag und das ist der Auftrag, den ich vor zweieinhalb Jahren ja auch schon aufgenommen habe. Und natürlich gibt es viele Dinge, die wir dann eben auch jetzt angegangen sind, auch verbandsintern. Wir haben uns natürlich auch ein eigenes Programm gesetzt. Was heißt denn Verband der Zukunft? Wir diskutieren das auch mit unseren Gremien im DSGV. Mein Auftrag wird es sein, diese Stellung der Sparkassen als der Partner der Menschen in diesem Land dann eben auch in diese neue Generation mit zu übertragen. Das macht unglaublich viel Freude, hat unglaublich viel Gestaltungsmöglichkeit. Und wir sind schon in der Aufstellung, dass wir flächendeckend präsent sind, in der Aufstellung, dass wir mit starken Unternehmen, mit der Landesbank, mit der LBS, mit der SV Sparkassenversicherung auch für alle Bedarfe unserer Kundinnen und Kunden da sind. Eine starke Aufstellung, da kann man viel gestalten.
Und Sie haben ja auch die Rolle der Scharnierfunktion in Richtung Landespolitik, also sprich, es geht ja auch darum, Interessen, Themen zu vertreten. Wie nehmen Sie das wahr? Haben Sie da immer ein offenes Ohr als Sparkassenpräsident? Und gibt es da vielleicht auch schon Unterschiede zwischen der alten und der neuen Landesregierung?
Ich bin sehr froh, dass wir einen unglaublich engen Draht, unglaublich engen Austausch und unglaublich engen Kontakt zu dieser Landesregierung haben. Und es galt aber auch für die Landesregierung zuvor. Mhm. Es ist wirklich, wenn es ein Thema gibt, das wir adressieren wollen, finde ich die Ansprechpartner. Aber was fast noch wichtiger ist, wenn diese Landesregierung Fragen hat, einen Blick haben will, beispielsweise in die Frage, wie bewertet denn eine Sparkassenorganisation die aktuelle wirtschaftliche Lage? Oder auch Fragestellungen, sind denn die Sparkassen in der Lage, auch mehr Investitionen für die Unternehmen zu tun? Dann sind wir der erste Ansprechpartner. Und das ist in der Tat die Scharnierfunktion. Einerseits ist natürlich mein Auftrag, Dinge auch an Landesregierungen zu adressieren. Aber wir sind auch gerne bereit, wenn Landesregierung diese Fragen beantworten will. Wir sind öffentlich-rechtlich. Mhm. Wir haben diesen Auftrag und dieser Austausch mit Landesregierung funktioniert hervorragend. Und da bin ich ehrlich gesagt auch froh, dass er gar keinen Bruch gebraucht hat, sondern es war vorher sehr gut, ist jetzt sehr gut.
Sie haben ja auch immer interessante Ideen, wenn es darum geht, Dinge zu finanzieren, wie eine Energiewende, Leitungsausbau, ne? Alles ganz große Themen, auch für Wasserstoffnetze. Was können Sie als öffentlicher Finanzierer für Vorschläge machen, wenn die öffentliche Hand oder die Politik sagt, ich will hier ganz große Infrastrukturthemen vorantreiben? Gibt es da vielleicht auch Modelle, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben?
Also unser Auftrag muss immer sein, für alle Finanzierungsbedarfe, die wir in diesem Land haben, eine Antwort zu geben. Das steht vor der Klammer. Und in die ganze Thematik Energiewende, Transformationsfinanzierung, auch für die öffentliche Hand, sind wir als S-Finanzgruppe über die Transnet gekommen. Als die Landesregierung in ihrer Beteiligung bei der Transnet, also dem Übertragungsnetzbetreiber der EnBW, festgestellt hat, wir brauchen jemanden, der mit Kapital das Ganze auch finanziert und damit auch auf Dauer mit in die Zukunft führt und damit auch einsteigt in der Transnet. Und so, erinnern Sie sich, war natürlich die Diskussion, auch im Landtag von Baden-Württemberg, wer macht das? Gibt es einen amerikanischen Investor oder wer kann das tun? Und wir reden ja bei diesen Übertragungsnetzen über die Energiewende-Modalität für die nächsten 50 Jahre. Und dann ist es gut, wenn eine öffentlich-rechtliche Finanzgruppe sagt, wir können das. Und wir haben durch unsere Beteiligung an der Transnet und die Finanzierung der Transnet und die Rolle, die wir in der Transnet ist, gerne einnehmen, auch gezeigt, dass wir das können. Wir haben eine sehr hohe Expertise darin entwickelt. Wir haben die Gelder entsprechend auch zur Verfügung gestellt. Und wir kommen diesem Auftrag nach. Und wir zeigen damit, wir sind logischer Partner für die Energiewende. Wir sind logischer Partner für Transnet und wir sind verlässlicher Partner für diese Landesregierung. Und wenn es den politischen Auftrag gibt, Energiewende so zu gestalten, dann stellen wir uns diesem Auftrag. Und daraus ist aber ganz viel geworden, weil Energiewende ja nicht nur beim Übertragungsnetz stattfindet, sondern wir spüren ja, dass die Frage, wie erreichen wir die Klimaziele, wie erreichen wir Energiewende, einen hohen Investitionsbedarf auch auf kommunaler Ebene auslöst. Das sind viele Projekte der Pipeline. Und Baden-Württemberg war deshalb auch vorne mit dran, weil wir das Thema Wärmeplanung als eines der ersten Länder auch Pflicht für die Kommunen hatten. Und dann passierte eben genau das, für was wir da sind. Die Chefs der Stadtwerke sind zu ihren Oberbürgermeistern gegangen, haben gesagt, wie finanzieren wir das? Und wenn der Oberbürgermeister dann auch Verwaltungsratsvorsitzender einer Sparkasse ist, geht er zu einer Sparkasse und fragt, wie finanzieren wir denn das? Und wenn die Sparkasse dann sagt, das sind hohe Volumina, die wir so auch nicht gewohnt sind, in einer Branche, die schwierig ist, teilweise hochregulierte Branche, dann gehen wir zur Wand. Und so ist das Thema bei mir angekommen. Und wir haben zusammen mit unserer Landesbank eine Lösung gefunden, die ganz vereinfacht gesagt, rechtlich natürlich alles ganz kompliziert, aber vereinfacht gesagt, ein Stadtwerk in Lage setzt für ein größeres Projekt, für eine größere Projektgesellschaft, eine Finanzierung über den Kapitalmarkt zu erreichen. Und das ist die Lösung, die heißt ZUFI, Zukunft finanzieren. Und die können wir den Stadtwerken anbieten. Wir warten jetzt eben auf dieses Momentum, wenn die Stadtwerke mit ihren Entwicklungen, mit ihren Planungen so weit sind, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier 3, 4, 5, 50 Projekte, die in einem Volumen von über 100 Millionen pro Projekt sind. Und dann stehen wir bereit, zusammen mit unserer Landesbank, weil es eben unser Auftrag ist. Wir wollen für diesen Finanzierungsbedarf eine Antwort geben und am Ende des Tages haben wir einen Auftrag, eine Generationenaufgabe in kürzerer Zeit aus einer Generation zu tun. Das ist unser Konsens in dieser Gesellschaft. Wir wollen damit schneller Energiewende tun und wir sind die, die die Finanzierungsmöglichkeiten dabei zur Verfügung stellen.
Gucken wir mal auf die Kreissparkassen selber. Sie sind ja ein wichtiger Faktor hier in der Bankenwelt, aber natürlich stehen sie auch in Konkurrenz. Es gibt ja Direktbanken, es gibt Banken, die haben zeitweise jetzt auch nicht mehr so sehr mit kostenlosen Konten geworben. Wie leicht oder wie schwer tun sich jetzt auch die junge Kundschaft zu gewinnen? Ist man immer noch vor Ort der Platzhirsch oder ist es schwieriger geworden, sich da zu behaupten?
Wir sind die Finanzgruppe, die alles können muss und alles kann. Wir sind örtlich, regional verankert. Sie haben ja selber Ihre Geschichte berichtet, wie Sie als junger Mann oder als junger Kunde angefangen haben, in der Regel in die Filiale gegangen sind und Sie haben den Knacksclub angesprochen. Den gibt es übrigens heute noch.
Oh gut.
Ja, also meine Kinder sind Mitglied im Knacksclub. Und das heißt, wir sind die, die Präsenz in der Fläche haben. Wir sind aber auch die, die Präsenz in ihrer App haben. Das heißt, wir müssen alles können. Wir nennen das bei uns Multikanal Plus. Das heißt aber auch, wir brauchen für alle Bedarfe der Bevölkerung eben die Finanzierungslösung. Mhm. Wir sind für alle da. Unser Auftrag ist, für alle da zu sein. Und ich habe es ja gesagt, die Hälfte der Menschen in Baden-Württemberg sind unsere Kundinnen und Kunden. Mhm. Und das ist ein Auftrag. Und dazu müssen wir bei vielen Themen auf Spur sein. Jetzt ändern sich natürlich die Herausforderungen. Es ändert sich natürlich auch der ganze Markt. Die Digitalisierung wird immer wichtiger. Wir haben jetzt diese Woche ein Produkt auf den Markt gebracht, eine Entwicklung schon länger. Mhm. Das heißt S-Neo, weil wir eben sehen, dass bei den Neo-Brokern eine gewisse Kundenklientel, nämlich die sogenannten Selbstentscheider, das sind die, die in ihrer App selber mit Aktien, mit Fonds traden wollen, dass wir für diese Kundengruppe kein adäquates Angebot hatten. Mhm. Und das haben wir festgestellt. Da hatten wir eine echte offene Flanke. Und die haben wir jetzt abgestellt. Das heißt, wir haben jetzt ein Produkt, das nicht nur gleichwertig, sondern besser ist als das, was die Neobroker haben. Das heißt nicht, dass jeder unserer Kunden Selbstentscheider werden will. Mhm. Überhaupt nicht. Unser Mehrwert ist, dass wir alles können. Wir können die digitalen Angebote, aber unsere eigentliche Stärke ist die Beratung. Wir haben für die Kundinnen und Kunden ein Beratungsangebot. So Berater vor Ort sind die, die den Kunden kennen, sich mit dem Kunden auch auf längere Zeit binden. Und diesen Mehrwert wollen wir ausspielen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ich möchte ein Depot als Selbstentscheider und da will ich hin und her traden, dann haben wir das. Wenn der gleiche Kunde aber sagt, aber für meine Altersvorsorge, da geht es schon um viel. Da will ich doch nochmal den persönlichen Draht oder wenn es um die Baufinanzierung geht oder wenn es um die Absicherung von Lebensrisiken geht. Und wir spüren natürlich, dass vor allem junge Kundschaft diese Selbsttrading-Apps und die entsprechenden Anbieter sehr schätzt. Für die haben wir jetzt die Antwort gegeben. Und wir wollen aber auch, dass dieser Mehrwert, den wir leisten, nämlich eine konsequente Beratung für die Kundinnen und Kunden, dann auch spürbar und fühlbar ist. Auch da ändern sich natürlich Rahmenbedingungen. Wir müssen auch da schneller werden, Geschwindigkeit aufnehmen. Aber ich glaube, wir sind da auf dem guten Weg. Und wenn Sie beispielsweise anschauen, unsere Sparkassen-App ist die, die in den Vergleichstest immer als Bestes abschneidet. Mhm. Das kann man sagen, muss unser Anspruch sein. Aber in Wirklichkeit ist ja spannend, dass die, die auch Filialen unterhalten, die auch Ansprechbarkeit vor Ort haben, zugleich noch die beste App haben. Man könnte ja vermuten, dass die, die keine Filialen haben, die beste App haben. Ja. Aber sehen Sie, dass wir den Anspruch haben, den unsere Kunden formulieren, den aber auch unsere Träger formulieren, für alle Bedarfe die Antwort zu haben. Und ich bin sehr froh, wie wir da aufgestellt sind. Wir können aber immer noch besser werden. Wir können schneller werden. Wir können natürlich auch in gerade so zu Themen wie Digitalisierung den Markt auch noch stärker bearbeiten. Das wissen wir. Aber wir sind eben für alle da. Wir sind in der Fläche für alle da.
Das heißt, um nochmal auf dieses spannende Produkt S-Neo zurückzukommen, ich nenne jetzt mal den Namen des Mitbewerbers, den jeder kennt. Ne? Viele sind bei Trade Republic, wo man einfach selber dann Aktien handeln kann. Und das ist eben ein Markt, den sie jetzt auch bedienen. Ne? Dass man sagt, ich will selber verkaufen. Viele gehen dann auch rein täglich in die App, schauen, Mensch, wie ist mein Aktienwert? Also das ist ja eine Zielgruppe, die ja eigentlich vor ein paar Jahren noch gar nicht da war. Ne?
Na, absolut. Und das kann diese App, diese Anwendung. Es kann sie mit genau den gleichen Funktionalitäten, sogar mehr Funktionalitäten teilen. Wir sagen, es ist besser. Wir glauben auch, dass wir in Usability, in Anmutung, da würde ich ein tolles Angebot machen. Und am Ende des Tages sind wir deshalb besser, weil wir das unter dem Rahmen der S-Finanzgruppe tun. Mit Institutssicherung, mit all dem, was dran steht, mit dem Vertrauen, das wir als Gruppe haben. Und das ist für uns natürlich schon auch spannend, weil wir jetzt natürlich jetzt dann auch in ein Segment begeben, das sehr kostenbewusst ist. Mhm. Aber uns ist auch klar, wir sind die, die einen Anspruch an uns haben. Und wenn die Kundschaft von uns etwas verlangt, dann prüfen wir natürlich, können wir das? Und in dem Fall freue ich mich auf den Wettbewerb mit den Neobrokern. Wir haben jetzt ein tolles Angebot. Ich bin sehr davon überzeugt. Und damit können wir unsere Kundinnen und Kunden, glaube ich, auch überzeugen.
Mhm. Sie sind ja an einem anderen Thema dran, nämlich eine Alternative zu PayPal und den ganzen anderen amerikanischen Dienstleistungen zu machen. Es gibt ja das europäische System Vero. Wie weit sind Sie da? Wie sehr ist das denn schon auch eine echte Alternative im Alltag?
Also bei Vero geht es ja um mehr als nur um die Frage, wie kann ich bezahlen? Mhm. Sondern es geht ja auch um die Frage, wenn wir Veränderungen in dieser Welt anschauen, wenn wir sehen, wie Geopolitik sich verändert, dann brauchen wir ein europäisches Zahlsystem. Mhm. Ich bringe immer dieses Beispiel, wenn der Bundeskanzler und der französische Präsident miteinander irgendwo einkaufen gehen und in Frankreich mit einer Kreditkarte bezahlen, dann landen die Daten im Weißen Haus. Das ist nicht unser Anspruch. Ich glaube, wir brauchen in einem vereinten Europa eben auch die Fähigkeit und die Möglichkeit, eine Zahllösung anzubieten. Und das ist Vero. Wir haben Vero ausgerollt mit einer Zahlfunktion erstmal zwischen den Kunden. Das heißt, Kowski, wenn Sie mich nachher auf einen Kaffee einladen, kann ich Ihnen den gerne zurückbezahlen über Vero. Und wir kommen jetzt in die Online-Händler hinein. Also wir werden jetzt in diesem Jahr viele Händler anbinden, große, kleine, bekannte, weniger bekannte. Und wir können natürlich damit werben, dass wir zum einen inzwischen einen ziemlich guten Marktdurchdringung haben. Vero wird immer mehr bei den Kunden auch aktiviert. Mhm. Und wir können auch damit werben, dass wir für die Händler ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Und wenn wir die Online-Händler haben, werden wir eben auch jetzt im stationären Handel damit anfangen. Das heißt, wir rollen das aus. Klar kann man sagen, warum erst jetzt? Warum ist er nicht früher dran gewesen? Aber ich denke, die eigentliche Herausforderung war, sowas europaweit zu etablieren. National ist es dann zu klein. Und wir schaffen es jetzt wirklich, eine europaweite Lösung zu haben. Und ich bin sehr zufrieden mit den Anmeldezahlen, mit den Aktivierungszahlen unserer Sparkassenkundinnen und Kunden. Mhm. Und am Ende des Tages geht es um eine komfortable, einfache, sichere Zahlform für den Kunden. Und es geht für uns, die wir Verantwortung tragen, auch für dieses Land, für das, was es auch beschäftigt, darum, dass wir eine europäische Zahllösung haben, die unabhängig ist von Systemen anderer Staaten. Und das ist die Herausforderung, der wir uns gerne gestellt haben. Und ich glaube, wir sind auf gutem Weg.
Und das ist ja auch mal ein Signal, wo es immer heißt, Europa kann das nicht. Ne? Wir müssen immer auf andere Länder zurückgreifen. Ich glaube, das kann wirklich ein großes Thema sein, vor allem, wenn sie dann wirklich in der Masse auch Online-Händler drin haben. Ne? Da kann man sich ja wirklich von Lissabon bis Schweden irgendwann mal mit einem System dann wirklich auch bezahlen in Europa. Ne?
Ja, absolut. Und am Ende auch ein privatwirtschaftlich getragenes. Also es ist ja nicht die Sparkassen allein, es sind in Deutschland andere Partner dabei. Aber europaweit sind es eben verschiedene Bankengruppen, die sich bei Vero, die Überorganisation Europa heißt EPI, hineinbegeben, miteinander an einem Tisch sitzen und sagen, jawohl, wir rollen das über ganz Europa aus. Schließen sich jetzt auch Systeme, die es schon gibt, diesem EPI an. Mhm. Unser Ziel ist schon, eine europaweite Lösung zu haben. Und das, weil wir eben in der Bankenwirtschaft diesen Bedarf gesehen haben. Und ich bin völlig davon überzeugt, dass es eine gute Lösung ist.
Mhm. Schauen wir mal ohnehin noch nach Europa. Man hatte ja das Gefühl, man musste viele Jahre immer auch in Brüssel erklären, was ist denn eine Kreissparkasse? Das ist ja was Einzigartiges in Europa. Ich glaube, der Status ist mittlerweile gesichert, ne, auch wettbewerbsrechtlich, aber hat man immer noch Schwierigkeiten, dieses Modell auch wirklich sozusagen in Brüssel allen verständlich zu machen?
Also in der Tat ist es natürlich auf europäischem Kontext am Ende immer auch ein immerwährender Auftrag, den wir haben. Wir sind ja von unserem Modell sehr überzeugt. Und wir haben eben in Europa nicht überall vergleichbare Modelle, sondern wir haben in der Regel in Europa, vor allem auch in Frankreich, in Italien, in Spanien, sehr große Privatbanken. Und da müssen wir natürlich in Europa immer wieder erklären, was ist denn das für ein Konstrukt mit über 340 einzelne Sparkassen in Deutschland. Was macht es so besonders? Wenn Sie aber schauen, welche Themen Europa momentan auch umtreibt, nämlich wie aktiviere ich Kapital, privates Kapital, wie schaffe ich eine verlässliche Mittelstandsfinanzierung, dann sind wir da eigentlich die, die sagen können, wir haben eine gute Antwort darauf. Natürlich wissen wir, dass wir regulatorisch immer wieder auch mit Europa ringen. Mhm. Das ist immerwährend. Und es kommt natürlich schon von verschiedenen Vorstellungswelten. Wenn Sie nur Großbanken im Blick haben, dann ist der Regulatorik ein ganz anderes zu bewertendes. Aber wir spüren natürlich auch, dass wir eine hohe Rückendeckung haben, auch national, beispielsweise jetzt mit den Vorschlägen und Waffen der Bundesbank zu einem Kleinbankenregime. Das wäre ja was, das dann europäisch auch mitgetragen werden muss, dass man sagt, die kleineren Häuser, und das sind regelhaft natürlich auch Sparkassen, natürlich aber auch die Kollegen aus den genossenschaftlichen Banken, die kleinen Häuser müssen auch Regeln erfüllen, aber sie müssen nicht mehr in der Regulatorik jede kleine Sache ertragen und mitertragen. Wir sehen uns auf gutem Weg und wir spüren die Rückendeckung. Und am Ende des Tages sind wir nochmal mit unserem Auftrag, mit der Stärke am Kunden, ja auch mit einer gewissen, ich sag mal, Bedeutung in Europa versehen. Wir sind, wenn Sie alles addieren würden, eine der größten Finanzgruppen. Wenn Sie jetzt alles addieren würden, was in Sparkassen, was in Landesbanken, in den LBSen, in den Versicherungen stattfindet, sind wir ein ganz, ganz großer Akteur in Europa. Aber am Ende ist unser Auftrag, dezentral bis auf die Knochen, regional vor Ort, kommunal getragen. Und es macht durchaus Spaß, Europa das immer zu erklären. Es ist aber auch ein Ringen.
Ja,
und ich mache das persönlich auch. Ich bin regelmäßig in Straßburg, in Brüssel, führe dort meine Gespräche und weiß auch ganz genau, dass sie bei manchen Gesprächspartnern immer während fast mantraartig das vortragen müssen. Spüre aber durchaus auch, dass diese Idee, wir brauchen auch einen stabilen, starken europäischen Bankensektor, schon auch dazu führt, dass man sich hinterfragt, waren all diese Schärfungen der letzten Jahre, fast schon Jahrzehnte, richtig? Wenn Sie sehen, wie vor allem in den USA, aber auch UK, eine Bankenderegulierung stattfindet, dann halte ich das für nicht ungefährlich, wenn man eben nur deregulativ arbeitet. Und wir als Sparkassen haben einen Riesenvorteil. Wir sind nie so, dass wir systemgefährden. Die Krisen, die Finanzkrisen der letzten Jahrzehnte wurden nie ausgelöst aus Sparkassen, sondern wir sind die, die vor Ort bei unseren Kunden sind, die unsere Unternehmen kennen. Wir sind in Wirklichkeit die Lösung und nie das Problem.
Wunderbar. Wir wollen mal noch ein kurzes Gedankenexperiment machen. Nehmen wir an, die würde eine gute Fee erscheinen und sagen, Herr Neetz, Sie haben 3 Wünsche an die Politik frei. Aber formulieren Sie es ganz kurz. Was wären Ihre 3 Wünsche?
Also ich bin ja auf Landesebene zuständig, deshalb würde ich erstmal mit Landespolitik beginnen, nämlich packt die Themen an, die Landespolitik auch regeln kann. Schule, Bildung, öffentliche Sicherheit, aber auch so Dinge wie Landesplanung. Mhm. Packt diese Dinge an und ich bin optimistisch, dass diese gute Fee in Teilen vielleicht schon im Koalitionsvertrag in der Sparkassenakademie mit unterwegs war. Zweitens, natürlich schon so der Wunsch für dieses Land, dass wir uns als Gesellschaft auch wieder darauf besinnen, dass Leistung etwas Gutes ist. Wir brauchen wieder einen neuen Leistungsgedanken. Und das Dritte für diese S-Finanzgruppe, dass man unseren Wunsch von einer proportionalen Regulierung dann auch erhört. Das ist schon der Rahmen, damit wir gut arbeiten können. Und ansonsten als 4. Wunsch, dass der Staatsanzeiger weiter spannende Gesprächspartner im Podcast hat.
Den können wir sofort erfüllen. Sehr schön. Vielleicht noch zum Abschluss die Frage. Sie haben ja sicher auch Fußball-WM verfolgt. Sind Sie denn selber Fußballfan? Haben Sie einen Verein, den Sie gerne mögen? Auch wenn Sie natürlich hier Baden und Schwaben immer gleich denken müssen.
Also ich bin, muss mich outen, seit vielen Jahrzehnten Mitglied beim VfB Stuttgart. In Jahren, wo es gut lief und in Jahren, wo es nicht so gut lief. Momentan ist einfach, genau, VfB-Fan zu sein. Ich habe bei den Deutschlandspielen schon auch mitgelitten. Glücklicherweise waren manche so spät nachts, dass ich sie nicht fertig geschaut habe. Fußball verbindet. Sie wissen, dass wir ja auch gerade über als Landesbank ein Engagement bei VfB haben. Fußball führt zusammen, Fußball verbindet. Und Fußball klappt eben auch nur mit Leistung. Und dann haben wir wieder den großen Bogen zu dem, was dieses Land gerade braucht.
Da können wir ganz viel lernen. Ich glaube, das ist schon ein wunderbares Schlusswort gewesen. Lieber Herr Neetz, vielen Dank, dass Sie da waren. Hochspannend, mit Ihnen zu sprechen. Können wir auch gerne nochmal wiederholen. Wenn sich die Lage vielleicht auch mal wieder wirtschaftlich positiver darstellt, dann haben wir vielleicht auch noch mehr zu verkünden. Also ganz vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Danke für den Austausch. Alles Gute.
Vielen Dank. Dann auch an Sie. Vielen Dank, liebe Hörer, dass Sie bei uns waren. Bleiben Sie uns gewogen. Die nächste Folge kommt bestimmt nächste Woche. Und schauen Sie auch gerne bei www.staatsanzeiger.de vorbei oder auch gerne beim Kreissparkassenverband, dem Sparkassenverband des Landes. Da haben Sie sicher auch mal alles spannende Zahlen. Und vielen Dank auch an Rieke Stapel für die Bearbeitung. Und dann bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.